Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört heute Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Und wir haben heute wieder eine etwas spezielle Sendung, denn wir beschäftigen uns mit der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant. Das ist das dritte Hauptwerk seiner kritischen Philosophie. Deshalb gibt es heute auch keine Musik. Aber für alle, die uns im Internet hören, über Spotify oder den Podcatcher eurer Wahl oder auch über feuilletone.de, gibt es dann noch eine Verkostung vom Detmolder Chardonnay-Hopfen. Ein ganz besonderes Bier zu dieser besonderen Sendung. Kommen wir erstmal zu einer kleinen Einführung für alle, die vielleicht noch nicht unsere ersten beiden Folgen gehört haben oder sie gerade gehört haben und sich jetzt auf den dritten Teil freuen. Wir reden über Immanuel Kant, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts. Wer da hören möchte, wo dieser junge Herr, später alte Herr, herkommt und wie sein Leben so verlaufen ist, der möge die Sendungen vom 23.02. und vom 29.03. hören. Auf feuilletone.de könnt ihr auch einfach nach Kant suchen, dann findet ihr die anderen Folgen. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, allgemein über Kants Werk. Heute soll es gehen um die Kritik der Urteilskraft. Das ist das dritte und letzte Hauptwerk seiner kritischen Philosophie. Nach zuerst der Kritik der reinen Vernunft, die ist 1781 erschienen, und der Kritik der praktischen Vernunft von 1788. Und zwei Jahre später schrieb er dann Kritik der Urteilskraft. Und darum soll es heute gehen. In diesem Werk versucht er, eine Brücke zu schlagen zwischen der theoretischen und der praktischen Philosophie, eben dieser beiden Werke, und erkundet zudem das Feld der Ästhetik und der Teleologie. Was das ist, dazu kommen wir später noch. Dabei kann man ungefähr drei zentrale Ideen zusammenfassen, und ich bin gespannt, was Herr Martinsen noch so zu erzählen hat dazu und zu allem Weiteren. Die drei zentralen Ideen, die mir entgegengekommen sind, sind einmal die Urteilskraft als Vermittler. Also Kant sieht die Urteilskraft als eine vermittelnde Fähigkeit zwischen dem Verstand und der Vernunft. Dann geht es um die ästhetische Urteilskraft, also er spricht über das Schöne und über das Erhabene. Hören wir sicherlich auch noch einiges später dazu. Und die dritte Idee ist eben die teleologische Urteilskraft. Kant untersucht, wie wir Organismen als zweckmäßig erkennen können, ohne dabei auf einen äußeren Schöpfer oder Designer zurückgreifen zu müssen. Das finde ich ja schon mal interessant, vor allem im 18. Jahrhundert. Und damit übergebe ich wie immer sehr gerne an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Also ich fasse das mal jetzt erstmal so ein bisschen allgemein so das Ganze. Im Prinzip geht es in diesem Werk darum, dass es alle menschlichen Angelegenheiten im Leben umfasst, über die man urteilen kann, die aber keinen absoluten Wahrheitsanspruch haben, also worüber man keinen absoluten Wahrheitsanspruch erheben kann, was also subjektiv ist, im Gegensatz zur objektiven Welt. Und das Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der ästhetischen Urteilskraft. Da geht es dann um die Phänomene der Ästhetik. Und Ästhetik muss man hier in allererster Linie als Wahrnehmung des Subjektiven sehen. Denn Ästhetik war für Kant Wahrnehmung des Subjektiven. Was das genau ist, da kommen wir gleich zu. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der von dir schon gerade erwähnten teleologischen Urteilskraft. Da geht es dann um die lebendige Natur und die Organismen. Das ist der Teil des Werkes, der zum Beispiel von Schelling sehr stark rezipiert wurde und was ihn sehr stark interessiert hat. Den wir hier aber ein wenig vernachlässigen wollen, weil wir über Schelling schon gesprochen haben. Das verlinke ich alles, könnt ihr dann an entsprechender Stelle nachhören. In beiden Teilen geht es um die Zweckmäßigkeit. In der Einleitung erklärt Kant dann nochmal, wie er sich das alles so vorstellt. Also alles das, was wir in der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft schon kennengelernt haben. Der Mensch ist Bürger zweier Welten. Also zum einen ist er Teil der Natur, der Phänomena. Hier geht es um Kausalität und um Struktur mithilfe des Verstandes. Und das Ganze ist falsifizierbar und verifizierbar. Der andere Teil ist das Reich der Freiheit und des Denkbaren, der Noumena, der wir uns nur über die Vernunftbegriffe annähern können, die wir auf unsere Handlungssituationen anwenden. Das ist nicht falsifizierbar oder verifizierbar. Haben wir ja alle schon gelernt. Nun, mit diesem Werk möchte Kant diese beiden Welten, wenn man so will, quasi vereinen. Der Oberbegriff für alles hier in diesem Werk ist das Seelenvermögen, so nannte Kant das. Könnte man auch als Gemütsvermögen übersetzen. hat nichts mit der klassischen Seele zu tun, wie wir sie kennen. Für Kant setzt sich das Seelenvermögen, also könnte man auch Urteilsvermögen nennen, wie folgt zusammen: Das Urteilsvermögen oder Seelenvermögen ist übersetzt, was darf ich hoffen? Das ist ja überhaupt auch der Überbegriff von diesem Werk hier, wenn man so will. Denn wir erinnern uns, das Erkenntnisvermögen, also der Verstand, der die Phänomena, die Welt der Phänomena greift sozusagen oder versucht zu greifen, da ist das Wissen. Was kann ich wissen? Dann gibt es das Begriffsvermögen, das ist das Vermögen der Prinzipien, das ist die Vernunft, die Noumena, die Wahrheit, wenn man so will, das Gegenteil vom Wissen. Was kann ich tun? Beispiel, wir haben ja das Beispiel kategorische Imperativ gehabt schon, das haben wir ja auch schon in der praktischen Vernunft gehabt. Da haben wir nämlich einmal das Erkenntnisvermögen, was ist, plus Begriffsvermögen, was wird gemacht und daraus wird dann, was wird irgendwann sein. Und was wird irgendwann sein, das ist das, worum es hier geht sozusagen, wenn man so will. Das wollte Kant so ein bisschen zusammenfügen, also was darf ich hoffen? Und wir merken, dass die Urteilskraft auch schon in den anderen beiden Kritiken zuvor da war, aber noch nicht explizit erwähnt wurde. Kant unterteilt dann nochmal eine bestimmte Urteilskraft und eine reflektierende Urteilskraft. Die bestimmende Urteilskraft wäre zum Beispiel, ich mag keinen Rosenkohl, fertig. Da gehe ich nicht in den Dialog, da gehe ich nicht in den Austausch. Kant nennt das das Angenehme respektive Unangenehme und das ist rein privat. Da gehst du auch nicht in irgendeinen Diskurs oder so, das magst du halt nicht. Und dann gibt es noch das Reflektierende, die reflektierende Urteilskraft. Das wäre zum Beispiel, ich finde diese Musik schön. Hier gehe ich nun in den Dialog, gehe in den Austausch und gleiche mich mit anderen ab. Das machen wir hier jede Woche. Und das nennt Kant das Schöne. Und hier kommt dann das Öffentliche ins Spiel. Das ist so nicht mehr privat. Wir haben ja schon gerade gehört, die Urteilskraft arbeitet mit dem Prinzip der Zweckmäßigkeit. Und wie kann man sich das nun wieder erklären? Naja, also die Natur hat ja nun nicht den Zweck, uns zu gefallen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir tun aber so, als wäre es so. Wir tun also so, als ob. Wir tun so, als wenn die Schönheit der Natur innewohnt. Das ist natürlich erstmal Quatsch, tut sie natürlich nicht, weil die Natur ist erstmal von sich aus weder schön noch nicht schön, sondern einfach nur die Natur, aber wir tun trotzdem mal so, als wenn der Natur Schönheit innewohnt. Nun gibt es also dieses Geschmacksurteil und das Geschmacksurteil ist ästhetisch und darum soll es jetzt gehen. Und ich zitiere jetzt erstmal Kant. Und das unterscheidet auch das Geschmacksurteil von anderen Urteilen. Dieses, dass wir davon ausgehen, dass der Natur Schönheit innewohnt. Nun Kant, um zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf das Objekt zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft auf das Subjekt und das Gefühl der Lust oder Unlust desselben. Das Geschmacksurteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Ja, das ist natürlich wieder ein Satz, der geht über drei mindestens, Linien? Nee, Reihen? Wie heißen das?
Zeilen.
Zeilen, genau. Okay. Das sind schon wieder über drei Zeilen, die das Ganze hier geht. Es sind auch genau gesagt zwei Sätze, aber trotzdem sehr lange verschachtelte Sätze. Also fangen wir mal so an, um das mal auseinander zu klabüstern. Wir haben ja gelernt, dass der Verstand die Dinge ordnet. Das scheint hier aber anders zu sein, denn hier bezieht sich der Verstand nicht auf das Objekt oder überhaupt bezieht sich hier nicht irgendwas auf das Objekt, um zur Erkenntnis zu kommen, um dieses Objekt damit begriffen zu belegen, sondern direkt auf das, was das Hirn bereits daraus gemacht hat. Also bezieht sich das Ganze nicht direkt auf die Erscheinung des Objekts, sondern auf das vom Hirn geschaffene Subjekt und nicht auf das Objekt selbst. Also nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was da oben schon passiert ist im Kopf. Wenn wir also sagen, etwas ist schön, dann ist damit nicht der Gegenstand an sich gemeint, sondern bereits das, was unser Hirn daraus gemacht hat. Weil unser Hirn macht für uns etwas schön oder nicht schön. Und das ist nun mal keine Erkenntnis und somit auch nicht logisch, sondern das ist ästhetisch. Es ist also keine Anschauung, sondern eine Folge der Anschauung, die erst im Hirn stattfindet. Das Tier selber ist also nicht schön oder hässlich, sondern lediglich das vom Hirn geschaffene Subjekt. Es wird also erst nach der Erkenntnis nochmalig mit weiteren Begriffen belegt, die aber ja nicht zu einer klassischen Erkenntnis des Objekts gehören. Die Tasse kann ja nicht machen, dass sie schön ist oder nicht, sondern das Hirn macht die Tasse schön oder nicht. Ne? Ästhetik ist also nicht auf das Objekt bezogen, sondern auf das, was draus gemacht wurde. Erkenntnis ist also ungleich Empfindung. Erkenntnis ist objektivierbar. Das haben wir ja schon gelernt. Soll heißen, wir haben zum Beispiel eine Tasse, die Tasse ist weiß und wenn ich dann diese Tasse hochhalte, dann kann ich mich mit ganz vielen anderen Menschen darauf einigen, dass die weiß ist. Und dann haben wir im objektivierbaren Erfahrungsraum mit Hilfe der Intersubjektivität Realität geschafft. Das geht ja bei der Empfindung ein bisschen schwieriger, weil das geht so nicht. Empfindung ist nicht objektivierbar. Es geht hier also nicht um Erkenntnis von Gegenständen, sondern um das, was wir empfinden, wenn wir Gegenstände betrachten. Es geht also nicht um den Gegenstand, sondern um das, was dieser Gegenstand mit uns macht. Nachdem wir das schon wahrgenommen haben und subjektiviert haben. Die Bewertung findet also intrinsisch statt und nicht extrinsisch. Das ist das, was Schopenhauer sagt, ja, guck mal, und das ist das Ding an sich, lieber Herr Kant, von dem du sagst, dass wir es gar nicht sehen können. Und Schopenhauer sagt, ja doch, wir können das aber spüren. Das ist dieser Wille, diese Energie, man kann es auch mit Energie übersetzen. Lesch hat mal gesagt, solange sich irgendwas bewegt, ist Leben. So, also Energie halt. Und dieser Wille, den können wir zum Beispiel durch unsere Instinkte spüren. Mhm. Ne? Also unser, was wir so an Hunger, Durst, Schlaf, was weiß ich, was noch alles gibt, irgendwelche Hormone, keine Ahnung, Sexualtrieb, Überlebenstrieb, dies, das. So, weil Schopenhauer geht davon aus, du spürst dich zwar, du siehst deine Hand von außen, wenn du drauf guckst, dann ist das ja Teil der objektiven Welt. Aber du spürst die ja auch von innen, wenn du mal die Finger bewegst. Mhm. So, und dieses Intrinsische, das ist ja komplett subjektiv. Und dieses Intrinsische, was eben auch für die Wut zuständig ist, für die Lust zuständig ist und für all diese ganzen Sachen, das ist für Schopenhauer das Ding an sich, das unterscheidet ihn von Kant. So eine Idee würde Kant nie kommen, aber auch Kant sagt, ja, Bewertung findet intrinsisch statt und nicht extrinsisch. So, soweit erstmal. Bis dahin irgendwelche Unklarheiten?
Ja, das mit dem Willen. Das Konzept ist mir, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar, wie lässt sich das abgrenzen. Ich glaube, hier benutzt Kant den Begriff auch einfach ein bisschen anders als wen.
Ja, Kant benutzt den Begriff Wille gar nicht, das ist ja Schopenhauer.
Ach so, okay, ja. Deswegen meine Verwirrung gerade. Das kam mir, ja, okay. Das, ja, ja. Passte gerade in das Netz nicht hinein.
Mhm. Und Kant nutzt den Begriff gar nicht. Für Kant ist das Ding an sich nicht das, was wir nicht sehen können. Mhm. Für ihn ist das Ding an sich auch extrinsisch. Mhm. Also gehört zur objektiven Welt und nicht zum Intrinsischen, zum Subjektiven wie bei Schopenhauer. Mhm. Schopenhauer hat es umgekehrt sozusagen. Also das war nur so als Erklärung dessen, weil ja die Bewertung intrinsisch stattfindet bei Kant. Deswegen. Und weil die ja subjektiv ist.
Ah ja, okay. Ja, dann ein bisschen, alles klar.
Genau. Also die Bewertung findet ja nicht außerhalb des Ichs statt, also des unserer selbst, sondern ausschließlich innerhalb unserer selbst. Das machen wir ja und sonst niemand. Das macht ja nicht die objektivierbare Welt. Also die objektive Welt macht das ja nicht. Die bewertet ja gar nichts. Also die ist ja einfach nur da. Mhm. So in dem Moment. So, wenn wir aber Teile davon wahrnehmen und wir haben ja gelernt, wir nehmen subjektiv wahr und dieses subjektiv wahrgenommene, also das Objektive, was wir subjektiv wahrnehmen, das belegen wir dann ja auch noch oder bewerten wir dann ja auch noch. Das heißt ja nicht nur, die Tasse ist weiß, sondern wir fangen dann auch noch an zu sagen, ja, die ist eigentlich ganz hübsch oder nee, die finde ich eigentlich überhaupt nicht hübsch oder keine Ahnung, ne, das Musikstück, was wir hören, oh nee, also weiß ich nicht, das finde ich total langweilig oder total blöd. Wenn du Daft Punk hörst zum Beispiel, findest du das nicht so toll. Zum Beispiel, also wir bewerten. Und das macht ja nicht Daft Punk, sondern das machst du ja. Ne? Also Daft Punk hat damit ja gar nichts zu tun. Die gehören klar, ja zur objektiven Welt. Genau, ja. Die gehören zur objektiven Welt und du bewertest das in deinem Kopf. Nachdem du es wahrgenommen hast und nicht vorher. Das macht also nach der Wahrnehmung ist das alles. Nach der eigentlichen Wahrnehmung, nach der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist das Subjektive, was du an objektiven Dingen wahrnimmst. Das hatten wir ja alle schon in der reinen Vernunft. Und das, was jetzt passiert, diese Bewertung, die findet halt nicht von außen statt oder im Außen oder sonst irgendwie, sondern rein bei dir persönlich im Kopf. Das machst du ja selber. So, und niemand anders, also es kann auch niemand anders machen. Also das, niemand kann da reingucken, was du da gerade machst. Niemand weiß, was du empfindest, wenn du Daft Punk hörst. Ne?
Das stimmt, mich eingeschlossen, weil natürlich die ganzen Dinge, die in diese Bewertung hineingehen, mir ja gar nicht offen liegen.
Ja, genau.
Quasi die KI arbeitet da in meinem Kopf ja selbst. Nee, genau. Nicht die KI, die natürliche Intelligenz vielleicht. Ja, genau, weil die Erfahrungen und Vorbewertungen von angrenzenden Dingen.
Ja, genau. Aber was auch immer es alles ist, es ist intrinsisch und nicht extrinsisch.
Ja.
Es findet von dir, von innen nach außen statt und nicht von außen nach innen. Kant hat aber erstmal eine ganz andere Idee zu diesem Geschmacksurteil. Wenn wir das schon tun, also wenn wir schon bewerten, dann sollen wir, laut Kant, dem Schönen zunächst einmal distanziert gegenüberstehen. Und zwar dahingehend, also dem Schönen, im Sinne von, wir haben jetzt in unserem Kopf etwas bewertet, ja, und dem sollen wir aber jetzt erstmal distanziert gegenüberstehen. Und zwar dahingehend, dass wir nicht das Kunstwerk aus dem Museum mitnehmen, weil wir von dem so übermannt sind oder überfraut, dass wir umgehend in den Apfel reinbeißen und den verspeisen oder überhaupt irgendwelchen schönen Dingen einfach so anheimfallen. Indem ich meinen Neigungen zunächst einmal schlicht nicht nachgehe. So hat Kant sich das vorgestellt. Es geht also mal wieder zum einen um das berühmte Maß. Man sollte also nicht unmittelbar artifiziert sein. Das kennen wir irgendwie so ein bisschen auch von der Musikkritik. Man versucht da immer so eine Distanz aufzubauen, ne, zu dem Ganzen, um irgendwie zumindest ansatzweise das fair zu bewerten im Rahmen der Möglichkeiten, die man so hat. Das klappt natürlich nicht immer. Und es klappt vor allem dann nicht, wenn wir etwas als besonders schlimm empfinden. Da kann man nämlich dann nicht mehr so hübsch distanzieren. Das funktioniert dann nämlich nicht mehr. Wenn du zum Beispiel Ekel empfindest, wie willst du, das kannst du ja nicht. Und das ist dann auch mal wieder einer der Gründe, weswegen Kant hier auch wieder mal nur über eine Theorie des Ganzen redet. Und ob das alles immer auch mal wieder alles so durchhaltbar ist, das ist mal wieder was ganz anderes. Um Schopenhauer mal wieder mit reinzubringen, dem wäre das alles schon wieder viel zu kategorisch. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass Kant eben eine Haltung hatte. Das haben wir ja beim kategorischen Imperativ schon festgestellt, also bei der praktischen Vernunft, dass er einfach eine Haltung hatte und daran auch festgehalten hat. Ne, wir haben das Beispiel gehabt, was machst du, wenn dich jemand fragt, also ein Mensch läuft an dir vorbei und dann kurze Zeit später läuft noch einer an dir vorbei mit einer Waffe, wo ist der hingelaufen? Sagst du dem, wo der hingelaufen ist oder nicht, der ohne Waffe? Dieses Beispiel hatten wir ja. Und laut Kant musst du dem das sagen. Dieses Beispiel haben wir ja gehabt. Und hier
Ja, in der Sendung sogar. Ja.
Genau. Und hier kann man wieder so ähnlich sagen, es ist in der Theorie sicherlich machbar. Aber wenn wir Ekel empfinden, dann bin ich mir nicht sicher, wie machbar das ist. Wie sehr wir dann nicht doch plötzlich unserer Neigung anheimfallen. Also inwiefern das alles mehr so mit der Realität, in der Realität klappt, das steht dann wieder auf meinem Blatt. Also man könnte, wenn man ganz böse wäre, sagen, dass der drollige Königsberger bisweilen ein bisschen weltfremd war, sozusagen. Also nicht weltfremd, aber sehr theoretisch. Hat aber zu Dingen geführt, von denen wir heute noch profitieren. Ich sag nur Charta der Menschenrechte. Ich sag nur deontologisches Rechtssystem. Man darf nicht foltern und so weiter und so fort. Also das muss man ja auch mal ehrlich sagen, ne? Das hat er schon gut hingekriegt. Er war eben im besten Sinne ein Moralist. Aber ein sehr konsequenter Moralist. Ein kategorischer Moralist.
Ja, immerhin das. Das ist gut. Wenn man schon Moralist ist, dann zumindest durchziehen.
Ja, ganz genau. Nun, Kant möchte also, dass wir uns selbst in Distanz bringen vom bereits subjektivierten Objekt. Also wieder bin ich wieder bei beim Beispiel für die Töne, wir zum Musik. Wir sollen das kritisieren, also müssen wir eine Distanz dazu hinkriegen. Also du kannst dich ja von so einem Stück nicht emotional wegreißen lassen, da kannst du in der Sendung schlecht darüber reden, ne? Das wird dann schwierig. Du musst ja irgendwie versuchen, zumindest ansatzweise fair zu bleiben. Im Positiven wie im Negativen. Wenn du ein Stück gar nicht magst, musst du dich ja auch dazu ins Verhältnis setzen. Und begründen, warum du es nicht magst. Und da hilft dir Distanzlosigkeit auch nicht viel weiter. Muss man ganz ehrlich sagen. Also Kant verlangt von uns, dass wir Distanz zu dem bereits subjektivierten Objekt erlangen. Also zu dem, was wir intrinsisch geklöppelt haben, zu dem, was wir schon bewertet haben, dazu sollen wir jetzt eine Distanz entwickeln. Ja, das ist Subjekt-Objekt-Spaltung in Reinkultur, würde ich mal sagen. Das ist das Zwiegespräch mit sich selbst par excellence. Mehr geht nicht.
Mhm.
Das Gute an Kant war ja auch, dass er überhaupt keine hohen Ansprüche an Menschen hatte. Also das unmittelbar angesprochen sein von etwas, dieses unmittelbare weggerissen werden von irgendwas, das fand Kant erstmal doof. Emotionen sollten also erstmal Einhalt geboten werden. Und das müsse man eben üben. So einfach geht das nicht, sagt Kant. Und da habe ich mir so überlegt, ob er das wohl von den Stoikern hat oder ich weiß nicht, ob ich denen da Unrecht tue, aber kann es sein, dass die da irgendwie einen Einfluss auf den hatten? Oder hast du doch da Expertise so ein bisschen?
Okay, wie kommst du, also?
Naja, wenn du dich in Distanz zu deinen Bewertungen bringen sollst, dann ist das für mich irgendwie Stoizismus. Ein Stück weit.
Stimmt, ich meine, es ist ein Kernaspekt, nicht nur im Stoizismus, auch in einigen Religionen und anderen philosophischen Richtungen, diese Trennung, im Grunde, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ne, dass Dinge einfach sind und nicht und die Bewertungen überhaupt erst in uns entstehen, intrinsisch in Kants Worten. Absolut. Und das führt ja auch nachweislich, mittlerweile wissen wir da ja mehr, weil wir in der Psychologie und mittlerweile auch in den Neurowissenschaften zu solchen Dingen forschen können und mit vielen Menschen forschen können, sowas messen können, führt das auch einfach zu viel gesünderen, also mental gesünderen Menschen, wenn sie in der Lage sind, diese Zweiteilung zu verstehen.
Mhm.
Also da war Kant auf jeden Fall etwas auf der Spur und die alten Stoiker auch.
Ja, okay. Aber kannst du dir vorstellen, dass er das von denen irgendwie übernommen hat oder so?
Auf jeden Fall. Ich meine, mit der Renaissance ist so viel Antikes nach Europa gekommen und so viele Ideen wieder erweckt worden, ja, würde ich sogar fast von ausgehen. Das ist ja auch einfach, war ja auch eine Zeit lang wirklich Kanon. Muss ich gerade überlegen, Montaigne, in welche Zeit muss ich den nochmal einordnen, weil der müsste noch ein Stückchen vorher gewesen sein. Der war ja der totale Stoiker und auch einflussreich. Also auf jeden Fall ist es nicht allzu weit weg, viel rezipiert und auch in der Philosophie besprochen wurden. Also ja, sehr möglich auf jeden Fall.
Mhm. Wie hieß der?
Montaigne.
Montaigne.
Wie heißt vielleicht sein Name? Warte mal.
Habe ich noch nie gehört.
Ah, interessant. Michel de Montaigne, genau. Ein Philosoph. Jetzt gucke ich dann doch mal nach, wann er... Oh, nee, war doch ein Stückchen vorher. War tatsächlich in der Renaissance. 1533 ist er geboren. Ein ganzes Stück vor Kant. Aber der hat das Ganze im Grunde in die Neuzeit gebracht, sozusagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war auf jeden Fall ein lauter Fürsprecher und Neudenker. Skeptiker und also hat sich mit den Skeptikern und den Stoikern auf jeden Fall viel beschäftigt. Der Begründer der Essayistik, sehe ich gerade. Na gut, schön.
Ah, den habe ich immer. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Den habe ich natürlich unter Montaigne gespeichert.
Ah, ja, klar.
Deswegen kam mir das so. Ah, okay. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht, dass der Stoiker war. Interessant. Interessant. Ich kenne immer nur die üblichen Verdächtigen, so Marc Aurel und Epiktet. So, das sind so die.
Genau, Epiktet und Dingens hier Seneca.
Ja, Seneca.
Das sind die drei großen Namen.
Genau.
Ja.
Das sind so die mir sofort einfallen. Ah, du meinst, er hat sich dann eher auf den bezogen und nicht auf die. Wahrscheinlich dann.
Möglich. Also einfach, ich glaube einfach, dass das, wenn das einmal im Diskurs ist der Philosophen, dann solche Ideen schlafen ja zwischendurch auch mal ein für Jahrhunderte oder sind nicht mehr in Mode oder so. Und wenn sie dann erstmal wiederkommen, dann haben sie Durchhaltefähigkeit, zumindest wenn sie so anwendbar sind und so vielseitig interpretierbar, ja. Das schon. Ja. Genau, wo wir bei den Stoikern sind, lass uns noch Musonius Rufus erwähnen. Der war nämlich ein bisschen netter zu Frauen als die anderen drei.
Ach, die waren nicht netter zu Frauen?
doch, aber einfach, also ne, Standard ihrer Zeit, haben entweder gar nicht drüber nachgedacht, dass es die auch noch gibt, oder ja, haben halt nicht stattgefunden, haben ja auch im politischen Leben nicht stattgefunden. Genau.
Ja, traurig. Ja. Aber das war leider die Zeit.
Oh, interessant eigentlich, weil gerade im antiken Rom gab es natürlich auch sehr einflussreiche Frauen, aber halt nicht auf dem Papier. Ne?
Klar.
Aber zurück ins 18. Jahrhundert.
Ja. Apropos Frauen. Denn wen hat das natürlich sofort angefixt? Distanz zu den Dingen und so? Ja, Hannah Arendt natürlich.
Ja.
Das hat natürlich dafür gesorgt, dass Hannah Arendt von dieser ganzen Geschichte sehr angetan war. Zum einen natürlich wegen der schon erwähnten Distanz zu den Dingen. Das war ja wieder genau das Richtige für Hannah. Und zum anderen sagt Kant das, was er gerade alles erwähnt hat. Also diese ganze Geschichte mit dem Bewährten, mit dem Intrinsischen, also dass wir die erkannten Gegenstände jetzt nicht nur mit Eigenschaften belegen, also das ist weiß und blau, wobei das gehört auch schon fast zur Ästhetik, aber das ist irgendwie schwer und leicht und kalt und warm oder sonst was es alles sein kann, groß, klein, sondern jetzt beurteilen wir das auch noch, jetzt bewerten wir das auch noch alles. Und das, sagt Kant, kann man nur im Austausch mit anderen machen. Und deswegen, sagt Kant, sind Geschmacksurteile auch nicht Urteile, die einfach so für die Ewigkeit bestehen, sondern die werden immer wieder neu verhandelt. Also auch hier geht Kant wieder, so subjektiv auch erstmal alles sein mag, in den objektivierbaren Erfahrungsraum, wenn man so will, und versucht mit Hilfe der anderen Intersubjektivität herzustellen, im Rahmen der Möglichkeiten. Das klappt natürlich nicht immer so gut wie in der objektiven Welt oder mit der objektiven Welt, aber es klappt zum Beispiel ausgezeichnet in der Polis, in der Politik. Denn hier geht es ja zunächst einmal um Urteile, die nicht auf irgendein Objekt bezogen sind, sondern meistens auf etwas Subjektiviertes, auf etwas Theoretisches vielleicht sogar. Und wenn man dazu erstmal Distanz aufbauen kann, happy days. Und da war Hannah natürlich sofort im Boot. Also da war für Hannah Arendt klar, das ist cool, das müssen wir auf jeden Fall rezipieren. Es geht hier also zunächst einmal auch darum, die eigene Subjektivität mit der anderen abzugleichen. Und dazu muss man aber eine Distanz zum Werk haben, sonst funktioniert das Ganze ja wieder nicht. Sonst verabsolutiert man ja wieder alles. Dann macht man ja genau das, was man auch schon vorher, was wir auch schon hatten. Weil man ja sonst die eigene partikulare Empfindung zum Weltsein an sich wieder verabsolutiert. Also zum einen spricht man dann allen anderen die Empfindungen ab. Und wir merken, dass es eigentlich nicht nur um das klassische Schöne geht, sondern um alles geht, was in der Welt der Noumena so vor sich geht. Denn nicht nur die Bewertung ästhetischer Dinge wie Bilder, Musik oder sonst was gehören in die Welt der Noumena, also des Denkbaren, sondern alle Erkenntnisse, also Empfindungen jenseits der objektiven Welt. Und darum geht es, Kant. Das ist das, wo ich eigentlich hin wollte. Dass man auch hier nicht aufhören darf, die anderen mitzudenken. Sondern dass man in den quasi objektivierbaren Erfahrungsraum geht und mit Hilfe der Intersubjektivität seine Empfindungen nicht über die der anderen stellt. Also Empfindungen müssen jetzt nicht irgendwie die tiefsten, intimsten Sachen sein, sondern es geht hier wirklich um Bewertungen. Darum geht es. Ja? Und die eigene Bewertung soll man nicht über die Bewertung anderer stellen. Ganz besonders krasse Auswüchse hat das zum Beispiel, wenn irgendein Staat feststellt, das ist zum Beispiel, wie haben die Nazis das genannt, entartete Kunst. Nicht wahr? Das ist dann so der schlimmste Fall sozusagen. Schlimmer geht's dann nicht mehr. Weil dann bestimmt der Staat halt, was schön ist und was nicht. Und das geht halt überhaupt gar nicht. Da findet dann ja gar nichts anderes mehr statt. So, Kant meinte aber, dass das eben nicht nur das natürlich ein No-Go ist, sondern auch, dass man insgesamt, auch ohne den Staat jetzt mal, nicht seine Bewertung über die Bewertung der anderen stellt, sondern im Gegenteil, dass man in den Austausch mit den anderen geht und sich abgleicht. Und nicht die partikularen Empfindungen, also das, sagen wir mal, die partikularen Bewertungen zum Weltsein an sich verabsolutiert. Das ist natürlich immer noch nicht wissenschaftlich, weil man diese Bewertungen ja immer noch nicht verifizieren oder falsifizieren kann. Im Gegensatz zur objektiven Welt. Dennoch kann es dazu führen, dass wir uns nicht über andere stellen, sondern in den Austausch gehen und den Austausch suchen. Kant nennt das oder sagt, dass es sich hier um bei diesen Geschmacksurteilen, dass die keine objektive Allgemeingültigkeit haben, sondern eine subjektive Allgemeingültigkeit. Kant spricht davon, dass wir unser Urteil über etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Bewertetes den anderen zumuten. Das ist das, was wir hier jede Woche machen.
Mhm. Das stimmt, ich wollte gerade sagen, das ist sehr relevant für unsere Sendung.
Genau. Mhm. Und natürlich müssen wir uns hier auch nicht über und immer und überall hundertprozentig einigen. Es kann auch mal ein Disagree to Disagree geben, weil es ja immer noch um Subjektivität geht. Aber Kant geht es nur darum, in den Austausch zu gehen und andere an meinem Urteil teilhaben zu lassen. Und eine Basis zu schaffen, aufgrund dessen man sich austauschen kann. Und eben bis zu einem gewissen Grad subjektive Allgemeingültigkeit schaffen kann. Wenn wir beide uns darüber einig sind, dass ein Musikstück schön ist, dann haben wir zwischen uns beiden schon mal eine subjektive Allgemeingültigkeit geschaffen.
Hm, nicht wahr? Schön. Und damit ist es natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise mehr objektiv schön geworden.
Nein, natürlich nicht. Richtig. Es geht ihm darum, sich immer wieder in den Diskurs zu stellen und den Abgleich zu suchen, um festzustellen, dass dieses oder jenes jetzt so oder so subjektiv allgemeingültig ist. Nur um dann genau da weiterzumachen und wiederum das in Frage zu stellen und den Austausch wiederzusuchen. Und das kann dann dazu führen, dass wir zum Beispiel sagen, eine Rose ist schön. Und das führt dann so, dass wir sagen, ja, alle Rosen sind schön. Das ist natürlich komplett unlogisch, aber wir behaupten das erstmal und schaffen damit erstmal eine singuläre Allgemeingültigkeit für uns. So. Und dann gehen wir in den Austausch mit den anderen und versuchen das irgendwie abzugleichen. Und dann wird damit wahrscheinlich dabei rauskommen, dass dem nicht so ist. Und wenn doch, dann hätten wir eine subjektive Allgemeingültigkeit zwischen den Menschen, mit denen wir uns gerade ausgetauscht haben. Aber das Entscheidende ist hier der Widerspruch. Also, dass meiner Ästhetik eine andere Ästhetik entgegengesetzt wird. So, und wenn wir jetzt mal von Ästhetik, heißt jetzt nicht irgendwas mit, muss nicht unbedingt schön und erhaben und dies und das und Ananas sein, sondern kann, wie gesagt, überhaupt alles sein, was so in dieser Noumena so stattfindet. Also alles, was wir da so denken, das kann genau das sein. Und es ist dann eben auch wichtig, dass wir uns da austauschen, weil gerade die Politik neigt dazu, eine Subjektivität zur partikularen, also eine subjektive, partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich zu verabsolutieren und Wahrheiten in die Welt zu kloppen. Davon lebt die AfD seit Jahren ziemlich gut.
Ja.
So, und wenn da kein Widerspruch kommt, dann ist das Mist. Weil da muss man eben sagen, hier gibt es eben keine subjektive Allgemeingültigkeit, nicht meine Subjektivität. Von objektiv brauchen wir gar nicht reden, aber es gibt hier nicht meine subjektive Allgemeingültigkeit. Und diese subjektive Allgemeingültigkeit ist aber in der Politik nicht ganz unwichtig zwischen demokratischen Parteien, weil man muss ja auch handlungsfähig bleiben. Mhm. Anders geht es ja nicht. So, das kann ja nicht immer alles wissenschaftlich sein, da sind wir uns ja auch alle einig. Das geht ja gar nicht, weil wir Menschen sind, nicht? Und wenn wir alles nur noch wissenschaftlich machen und nur noch rational machen würden, das wäre eine ziemliche blöde Idee.
Das wird vor allem ewig dauern. Da
ja, und das würde auch dazu führen, dass das eine ziemlich krasse, ein ziemlich krasses politisches System wäre, was ziemlich beschissen sein würde, wenn man ganz ehrlich ist. Für viele Menschen.
Man muss halt sich trotzdem noch auf Ziele einigen und auch da gilt aber, was genau das, was du gerade erzählt hast, mit den Wissenschaftlern geht man genauso in Austausch.
Na klar.
Und wägt ab.
Natürlich.
Und, also, ne, das ist ja.
Klar, natürlich.
Umso wichtiger.
Das ist total wichtig. Nur dürfen wir halt nicht anfangen, überzukandideln und nur noch wissenschaftlich und rational zu handeln, weil wir können ja jetzt nicht anfangen, die alten Leute umzubringen. Bloß weil das besser ist, in Anführungszeichen, weil das wirtschaftlicher
besser
ist.
Besser für wen?
Ja, für die Alten nicht, aber für den Staat schon. Wenn du so willst. Weißt du, das geht ja nicht. Nicht wahr? Oder irgendwie anfangen, zweijährige Kinder in die Schule zu stopfen. Oder das ist ja alles nicht. Also, ne, man muss ja übertreiben.
Ja, okay. Das ist okay. Es sind ja auch einfach unterschiedliche Rollen, also so wie die Parteien sich aus, also quasi jeder seinen Standpunkt hat, genau, seine Meinung, seine Präferenzen hat und dann ausgetauscht und abgewogen wird. Genauso ist es ja zwischen der Politik und der Wissenschaft auch.
Natürlich.
Politiker sollen entscheiden, dafür brauchen sie im Grunde viel stärkere Meinungen als Wissenschaftler. Und Wissenschaftler sollen forschen, genau, und möglichst keine Meinung haben, eigentlich außer halt die neuesten Erkenntnisse, die sie oder die besten Erkenntnisse, die sie bisher sammeln konnten. Mhm. Und dann findet dazwischen ein Austausch statt. Also ist doch, da ist doch genau dieses Austauschprinzip das alles das Allerwichtigste.
Ja, genau. So ist es.
Immer wieder abgleichen, ja.
Genau. Aber wichtig ist eben, und das ist auch ein ganz wichtiges Ding, und da sind wir doch wieder ein ganz klein bisschen bei Schopenhauer, den ich ja immer wieder ein bisschen mit reinbringe, Empathie ist so ein Ding. Hm. Empathie ist komplett unwissenschaftlich. Hm. Nicht wahr? Das ist komplett emotional. Und für solche Fälle brauchen wir eben nicht die objektive Welt, sondern und auch keine objektive Allgemeingültigkeit, sondern auch da kann man wieder in den Austausch gehen. Das ist wirklich wichtig, so, dass wir das mitdenken. Und dieses Mitdenken eben auf allen Ebenen, nicht nur in der objektiven Welt, da natürlich sowieso, da ist es ja noch wichtiger, weil Wissenschaft heißt ja Wissenschaft, weil Wissenschaft Wissenschaft. Nicht wahr? Das ist das Gegenteil von Wahrheit. Haben wir ja schon alles gehabt. Wahrheit ist ewig. Und dauert auch ewiglich, weil Wahrheit ändert sich nicht. Warum sollte sie auch? Es ist ja die Wahrheit. Nicht wahr? Das ist also alles, was mit Religion zu tun hat und Ideologie, ändert sich nicht. Das ist die Wahrheit und fertig. Wissen ändert sich aber andauernd. Und das ist das Gegenteil von Wahrheit. Weil es immer wieder einer neuen Situation ausgesetzt wird. Wir werden immer klüger, wir kriegen immer neue Erkenntnisse und so weiter und so fort. Nicht wahr? Also das passiert, wenn man eben seine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutiert und nicht in den objektivierbaren Erfahrungsraum geht und zum Beispiel, um bei der Tasse zu bleiben, mit den anderen abgleicht, ist die weiß, und wenn alle sagen, ja, die ist weiß, dann haben wir Realität geschaffen, also Wissen. Wenn ich aber mit der Meinung in den objektivierbaren Erfahrungsraum gehe und sage, die ist blau, und dabei bleibe ich auch, egal was die anderen sagen, dann ist das eben meine partikulare Erkenntniswelt, die ich zum Weltsein an sich verabsolutiert habe. Und wenn ich dann noch ein, zwei, drei andere Idioten finde, die mir das bestätigen, dann habe ich zwar innerhalb eines kleinen Zirkels quasi Intersubjektivität hergestellt, aber eben nur eine erweiterte Wahrheit und kein Wissen. Und das kann dann schiefgehen. Das ist das, wo wir eben gefeit sein müssen. Dass die Wahrheit nicht den objektivierbaren Erfahrungsraum einnimmt, sondern das Wissen selbiges.
Oh ja. Nicht? Wow, das ist ja noch so viel relevanter, als ich gedacht habe, für die heutige Zeit. Und zwar auf allen Seiten, und nicht nur Seiten, sondern in allen Aspekten des politischen Spektrums.
Ja, genau. Ja. Deswegen war Hannah Arendt begeistert.
Ja.
Mhm. Genau so. Ja, und was er jetzt eben gemacht hat, er hat also seine ganzen Sachen genommen, er hat also die ganzen theoretischen Sachen genommen, die ganze Metaphysik genommen, hat also diese ganze objektive Welt genommen, hat die praktische Vernunft genommen, hat also seine ganze Moral und all das, was er sich da aufgebaut hat, genommen und hat versucht, das hier so ein bisschen zu versöhnen sozusagen, das also nicht zu versöhnen, aber in eine Conclusio zu bringen, wenn man so will, und wollte uns eigentlich sagen, ihr könnt noch so subjektiv sein, ihr müsst euch mit anderen abgleichen. Und zwar mit so viel wie möglich anderen, die auch, wie ihr, zu den Vernunftswesen gehört. Und da sind wir dann wieder beim Casus Knactus, und das ist ja das, was Kant immer, ne, den Anspruch hatte er ja nun mal. Er ging ja davon aus, dass Menschen Vernunftswesen sind. Deswegen ja auch dieser kategorische Imperativ und deswegen ja auch mit dem Beispiel, was er gebracht hat. Dass man eben dem sagen muss, dass der in die Richtung gelaufen ist. Weil Kant natürlich davon ausgegangen ist, dass der mit der Waffe auch ein Vernunftswesen ist.
Ja, na gut.
Nicht wahr? Also das, wie nochmal, ob das alles in der Realität immer so durchsetzbar ist, das ist eine andere Frage. Aber ihm ging es hier jetzt darum, nicht nur zu sagen, dass die objektive Welt, also unsere Erkenntniswelt, dem objektivierbaren Erfahrungsraum und der Intersubjektivität zugeleitet werden sollen, sondern eben auch unsere Bewertung dem Ganzen zugeleitet werden sollen. Das ist mindestens genauso wichtig. Dass wir eben nicht nur unsere partikulare Erkenntniswelt nicht zum Weltsein an sich verabsolutieren sollen, sondern auch unsere partikulare, ja, nennen wir mal unsere partikulare Bewertung nicht zum Weltsein an sich verabsolutieren sollen. Was mindestens genauso wichtig ist, womit wir bei Rassismus und solchen Sachen wären. Nicht wahr?
Sehr gut. Außerdem hast du auf eine sehr komplexe Art gesagt, hört mehr Feuilletöne, um eure Meinung abzugleichen.
Richtig. Das habe ich sowieso ja. Die ganze Zeit schon immer sagen wollen. Mhm. Habe ich zwar jetzt gerade nicht gemerkt, aber das ist sehr schön. Ja, ist so. Ja, aber das ist das wirklich en miniature, also jetzt wirklich ganz grob, was Kant damit aussagen wollte.
Sehr spannende Punkte und sehr relevante Punkte auf jeden Fall. Ja. Ich kann verstehen, warum Hannah Arendt sich da drauf gestützt hat.
Na da, klar, das war ihr genau ihr Ding.
Passte.
Ja. Na klar.
Gibt es denn auch Aspekte, die dir einfallen, die es nicht mehr passen? Obwohl wir hatten gerade auch schon.
Ja, wie gesagt, dieser Anspruch an die Menschheit ob man das in der Realität immer so durchsetzen kann. Wie gesagt, der Ekel zum Beispiel, willst du dich denn von deinem Ekel distanzieren? Also da war Kant wieder nicht praktisch. Da war er wieder zu theoretisch. Das war er öfter mal. Also wer das will, wer wirklich ein bisschen praktischere Philosophie haben will, die wirklich so, da ist dann Schopenhauer vielleicht besser aufgehoben, weil der hat sehr viel praktischer geschrieben. Und er hat auch so geschrieben, dass die Menschen das verstehen. Dafür kann Kant nichts, weil zu seiner Zeit.
In der Zeit hat man nicht zum Machen geschrieben, sondern zum Denken.
Nee, ja, vor allem hat man auf lateinische Sprache geschrieben und er war einer der ersten, die auf Deutsch geschrieben haben, in deutscher Sprache geschrieben haben. Da war man noch nicht so geübt. Nicht? Das war noch nicht so einfach. Wahrscheinlich hat man akademisch noch auf Latein gedacht, irgendwie so mehr oder weniger, wenn man so akademisch geschrieben hat. Also da will ich ihm gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Aber also die praktischere Philosophie ist sicherlich nicht nur Schopenhauer, auch Camus natürlich, der wesentlich praktischer ist. Kierkegaard natürlich auch, der wieder ganz woanders unterwegs ist. Aber das sind so praktische Philosophien, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, die dann sehr viel lebensnäher sind. Das sind ja eher so Lebensphilosophien. So, was auch ganz toll ist, ist Odo Marquardt, der ist noch gar nicht so lange tot. Das ist auch ein ganz cooler Typ. Das ist auch so ein Lebensphilosoph eher. Auch ein ziemlich guter Mann. Das sind alles eher so Leute. Jaspers im Grunde auch mal so, je nachdem, wie er gerade gelaunt war. Der konnte auch ganz schön abgehoben sein, aber er konnte auch wirklich sehr lebensphilosophisch sein. Und Hannah Arendt kommt immer darauf an, ob sie akademisch oder unakademisch geschrieben hat, wie sie selber immer zu sagen pflegte. Wenn Hannah erstmal losgelegt hat, dann konnte es auch echt schwierig werden. Aber sie konnte auch schön schreiben, im Sinne von, man kann ihr überhaupt immer gut zulesen, man versteht vielleicht nicht immer alles, weil sie ja immer ohne Korrektur geschrieben hat. Sie hat sich ja an die Schreibmaschine gesetzt, das hat sie selber gesagt in einem Interview. Sie wurde halt gefragt, wie lange dauert das denn, wenn Sie so ein Buch schreiben? Ja, das hängt eigentlich von der Tippgeschwindigkeit ab. Und ich so, okay. Ja.
Das ist sehr beeindruckend. Allerdings unterschätzt sie dann wahrscheinlich auch die Stunden, Tage, Monate und Jahre, die sie rezipiert und Ideen in ihrem Kopf zusammensetzt und spazieren geht und Notizen schreibt.
Nee,
und
das so. Macht sie eben nicht, hat sie gesagt.
Ach so, keine Notizen. Okay, aber sie denkt ja über Ideen nach oder redet über vor allem darüber. Ne? Also.
Aber sie macht keine Vorschrift oder sonst irgendwas, sondern hat direkt sich hingesetzt, hat geschrieben. Mhm. Ja. Auch ohne Lektor übrigens.
Mhm. Ja. Ah, gibt so Leute.
Und zwar in beiden Sprachen. Ja, Englisch und Deutsch. Das ist schon irre. Aber gut, aber sie konnte das halt auch. Es gibt, oder hier, deine Stoiker sind zum Beispiel auch Lebensphilosophen, ne?
Auf jeden Fall. Das war ja zu der Zeit auch der Zweck schlechthin. Es ging ja genau darum, wie kann ich leben? Wie kann man besser leben?
Ja, genau. Oder Epikur. Ne?
Ja.
Aristoteles auch übrigens.
Ja.
Auch, auf jeden Fall. Mit Freundschaft und was er da immer alles hatte. Das ist auch etwas, was Hannah Arendt sehr wichtig war, Freundschaft. Ja, das hat sie dann, sie war ja Aristotelikerin und Kantianerin. Also.
Interessanter Kombo. Ja,
durchaus.
Passt gut.
Gepasst. Ist ganz okay. Also, das geht schon. Ja, also Kant ist manchmal sehr theoretisch. Das ist so. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen sein einziger, ja, wo man wirklich ein bisschen mit ihm schimpfen muss, aus heutiger Sicht. Das ist gar zu theoretisch ist. Er hat halt überhaupt nicht unakademisch geschrieben, ne? Außer vielleicht zum ewigen Frieden. Und da kommen wir in dieser Sendung ja noch drauf.
Ist nicht mehr fern, also bleibt dran sozusagen.
So die ist nächste es. Sendung. So ist es. Und wir haben auch über ganz viele andere PhilosophInnen schon gesprochen. Wir werden auch noch, ich glaube, in diesem Jahr über Simone Weil sprechen. Mhm. Über Ernst Cassirer werden wir sprechen. Und über zwei weitere Sachen von Kant. Also da kommt noch so einiges, was wir machen. Und wir haben auch schon über die Stoiker gesprochen. Wir haben über Schopenhauer gesprochen, über Spinoza gesprochen. Auch das ist auch so ein Lebensphilosoph. Da würde ich mir aber eher Sekundärliteratur holen, weil das ist zwar ein Lebensphilosoph, aber das, was er selbst geschrieben hat, das war eher nicht so lebensphilosophisch. Das war auch alles auf Latein. Und das, er hat ja alles so in geometrischen Formen irgendwie Formeln.
Das ist nicht gerade ein Self-Help-Buch.
Nee, überhaupt nicht.
Kann man jetzt nicht direkt als Anleitung lesen.
Nee, das ist halt das Problem. Aber er hat auch sehr viel von den Stoikern mitgenommen.
Oh ja.
Zum Beispiel. Also, da würde ich dann so Sekundärliteratur, kann man überhaupt erstmal machen. Man kann erstmal Sekundärliteratur kaufen. Das ist auch eine schöne Sache.
Auf jeden Fall. Sowohl lesen als auch hören. Es gibt mittlerweile so viele gute Philosophie-Podcasts.
Ja, uns zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber auch solche, die sich nur damit beschäftigen, wo man auch dann so Grundlagen, quasi so die Handbuchinhalte zu den einzelnen Philosophen bekommt. Also da gibt es ja wirklich mehr als genug Angebot.
Ja, es gibt zum Beispiel Philosophie auf dem Sofa, glaube ich, heißt es. Mhm. Ich kann mal gucken, ob ich ein bisschen was finde für die Menschen, also sowohl für die Theisten als auch für die Atheisten oder Agnostiker oder wie auch immer. Also es gibt einmal das philosophische Sofa, das ist ganz hübsch. Mhm. Dann gibt es für die etwas akademischeren Menschen unter euch FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Kritisches Denken Podcast, finde ich sehr, sehr gut. Mag ich richtig gerne. Es gibt noch The Popperian Podcast, das ist Popper auf Englisch. Auch schön. Und dann gibt es noch Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Das ist ein Podcast mit zwei Theisten. Ich glaube, ein Doktor oder Professor Doktor, weiß ich jetzt gar nicht, und zwar Manuel Schmidt und Heinz-Peter Hempelmann. Das sind zwei Menschen, die das Ganze nochmal aus theistischer Sicht sehen. Finde ich immer ganz wichtig, dass man, oder für mich ist das wichtig, dass ich in solche Podcasts reinhöre, weil ich wissen will, wenn man von der anderen Seite kommt sozusagen, wie man dann auf Dinge guckt. Die sehen Kant zum Beispiel teilweise sehr kritisch. Nicht? Auch ganz spannend.
Das ist wirklich immer ganz spannend. Ja, ich hatte sonst nur noch die Klassiker zu ergänzen, sozusagen das philosophische Radio vom WDR und die Sternstunde Philosophie von SRF Kultur.
Mit Barbara Bleisch, total gut. Mhm. Oder manchmal auch mit Wolfram Eilenberger.
Den hört man ja auch immer gerne. Und das ist natürlich auch alles dann ein bisschen tagesaktueller. Ja. Nicht tages-, aber jahresaktueller, sag ich mal, die Themen.
Sein und Streit gibt es noch von Deutschlandfunk Kultur.
Also, richtig, ja, auch richtig.
Ja, also es gibt da vieles. Wenn man sich da noch so ein bisschen mehr reinhören möchte. Und lesen darf man natürlich auch immer. Und Kant-Ausgaben gibt es in diesem Jahr noch und nöcher. Der Mann ist ja nun gerade quasi 300 Jahre geworden, posthum. Insofern gibt es da noch und nöcher irgendwelche Bücher und auch Sekundärliteratur, wo das alles nochmal erklärt wird und noch viel ausführlicher erklärt wird als hier natürlich auch noch. Also da gibt es mannigfaltige Dinge. Wir werden ein paar Dinge verlinken. Natürlich haben wir auch das Original hier verlinkt. Ja, genau. Soweit. Also wenn du keine Fragen mehr hast.
Nein, aber ich bin begeistert von all den weiterhin durchhaltenden und wichtigen Ideen.
Ja, durchaus.
Aus der Kritik der Urteilskraft.
Ja, Kant war kein Dummer. Also auf den Kopf gefallen ist er nicht.
Das ist jetzt aber auch nur dein Werturteil.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber da stelle ich ja jetzt hier gerade zum Urteil.
Oder nicht? Ja, ach so, genau, zum Abgleich.
Zum Abgleich, ne? Du kannst da darauf reagieren.
In diesem Fall stimme ich dir zu, ob er auf den Kopf gefallen ist, rein physisch, das ließe sich ja objektivieren, aber...
Weiß ich nicht.
Nachträglich schwierig.
Ja, jetzt ein bisschen spät dafür, ne?
Stimmt. Na gut, mit diesen schlauen Worten würde ich sagen, nehmen wir doch unsere InternethörerInnen mit auf einen etwas kulinarischeren Weg.
Unsere InternethörerInnen, genau. Die RadiohörerInnen hören uns gleich wieder. Wir sind kurz weg und kommen gleich wieder, sozusagen. Und der Rest, der jetzt noch da ist, Der darf mit uns, also nicht mit uns, ja vielleicht auch mit uns, aber zumindest zuhören, wie wir ein Detmolder Chardonnay-Hopfen probieren. Der Chardonnay-Hopfen, also das Detmolder Chardonnay-Hopfen ist ein Bier der Brauerei Strate. Es handelt sich um ein Bockbier, das mit Hallertauer Blanc und einem Chardonnay-Hopfen hergestellt wurde. Das sind zwei verschiedene Hopfenarten. Wir haben 19 Grad Plato, also eine Stammwürze von 19, ein Alkoholgehalt von 7,5 Alkoholvolumenprozenten. Und ich würde sagen, wir öffnen mal das Fläschlein.
Das war ja jetzt nicht so.
Okay. Was ist das denn hier jetzt? Ach, da ist ja noch so ein Tüdelüt dran. So, Achtung.
Jo. Hui, das klang besser als bei mir.
Oh, schöne Entspannungsverdampfung. Oh ja, und wie? Nice. Hübsche Entspannungsverdampfung. Da kam ja richtig was raus. Deswegen hat das auch schon geploppt. Ui, das ist aber dunkel. Das ist eindeutig dunkler Bernstein.
Das
kann nichts anderes sein.
Nee, das ist wirklich ziemlich dunkel. Und es riecht schon schön süß, muss man ja sagen.
Oh ja. Oh.
Vielen auch Vanille und Honig.
Oh, ja. Und Mandarine.
Oh ja. Oh ja. Einiges Obst, ne?
Da
ist was los.
Da ist richtig was los.
Oh ja, Mandarine. Und was sehr Süßes.
Ja.
Mehr so Richtung Trauben, ne? Ja. Was ist das denn?
Ja. Oder? Ja.
Die Weintrauben.
Ja, Weintrauben.
Aber rote. Aber rote.
Ja. Oder so, wie heißen denn diese. Nicht Datteln, aber Feigen oder irgend sowas?
Mhm. Feigen, ja, stimmt.
Und ich meine, da ist meist ein bisschen Mango drin. Auf jeden Fall eine Menge los in der Nase.
Auf jeden Fall.
Bisschen Würze im Hintergrund.
Schön süß. Ja.
Ja, wunderschön. Ja, wirklich süß, ja. Dunkles Bier ist dunkel.
Ja, wow, das habe ich jetzt erstmal gar nicht erwartet, weil die Wörter Chardonnay und Hopfen sagen mir jetzt nicht süße Fruchtbombe, aber. Schön.
Mir sagt das erstmal gar nichts. Also ich bin da ganz unvoreingenommen. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja denn? Prost.
Prost. Oh ja, das schmeckt auch sehr süß. So richtig schön malzig süß. Das mache ich ja auch mal gerne.
Honig?
Ja, auf jeden Fall Feige, du hast recht.
Feige,
Mandarine. Vielleicht sogar Erdbeere, also da ist noch irgendwie so ein bodennahes Obst, hätte ich beinahe gesagt.
Ein bodennahes Obst.
Das ist so ein irgendwie.
Das ist gut, das ist wieder was für unsere T-Shirts. Bodennahes Obst. Kauft T-Shirts und Hoodies und überhaupt.
Da müssen wir doch noch irgendeinen Kombi-Witz machen aus dem Dackel der Lüfte und dem bodennahen Obst. Ja, und natürlich auch wieder Vanille und Honig.
Fast schon karamellig, ne? Aber das hat auch sowas. Ich weiß noch nicht, welche Art von Würzigkeit das ist. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich bin noch nicht sicher, wohin damit.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Es ist relativ spritzig. Also einfach so vom Mundgefühl. Diese Feige hängt noch ganz schön nach. Also das ist jetzt. War lecker, mag ich gerne. Das ist nett. Und ich finde. Wenn die Feige so ein bisschen verblasst, dann wird es auch, hat es so eine kleine Bitterkeit. Dafür warte ich jetzt auch nur auf den Hopfen, aber da ist auf jeden Fall.
Nee, der Hopfen bei 19 dabei. Grad, also bei 19 wird schwierig. Er ist da. Ich merke ihn schon. Also der ist da. Aber überleg mal, Flensburg hat 39.
Ja.
Also da.
Das ist ja auch sehr hopfig.
Ja, schon, aber im Verhältnis dazu 19, also das ist schon sehr wenig eher. Also.
Ja, ist auch nur so eine Nuance irgendwie.
Aber die ist auch ganz nett.
Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch ein bisschen Kontrast. Nicht nur so ein dickes, süßes Ding. Schön, ja.
Ja,
auch
total.
Fein irgendwie, also nett. So elegant.
Detmolder selber, das sagt, es passt gut zu Wildgerichten, Schokoladendesserts und Brie-Käse.
Oh, okay. Das kann ich mir sogar vorstellen. Also Wildgerichte sind ja häufig so mit Preiselbeeren und Kartoffeln oder so. Das ist der Klassiker. Ja, dann passt es natürlich hervorragend dazu, so ein fruchtsüßen, vanillefeigenlastigen Geschmack dazu. Mhm. Schön. Schön, schön. Da haben die Damen aus Detmold wieder was geleistet.
Eindeutig. Aber hallo.
Und wahrscheinlich all ihre wunderbaren Mitarbeitenden.
Mhm. Auf jeden Fall. So ist das. Ja, also, was machen wir nun mit diesem wunderbaren Bier?
Tja, also es ist auf jeden Fall ein sehr gelungenes, originelles Bier. Mhm. Es ist echt lecker auch einfach, mal ganz stumpf gesagt. Für die Kohlensäure sehr nett, sehr elegant, schön gemacht. Ja, eigentlich kommt da nur was sehr Gutes in Frage. Mhm. Jetzt überlege ich, ob ich ihm 5 oder 6 Punkte gebe. Ich glaube 5, aber sehr gute 5.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Mhm. Ich würde auch sehr gute 5 Punkte geben, also 5 von 7, was ja eine hervorragende Punktzahl ist, für das Detmolder Chardonnay-Hopfen von der Strate-Brauerei aus Detmold. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Wir begrüßen an dieser Stelle natürlich auch die RadiohörerInnen wieder und haben natürlich auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Nächste Woche gibt es wieder Musik. Erst haben wir ein bisschen Chamber Pop mit Beth Gibbons und Lives Outgrown. Mhm. Und dann wird es laut mit Metalcore von Bring Me the Horizon und Posthuman Next Gen. Mhm. Wir haben auch wieder ein bisschen philosophisch, ja?
Hast du da schon reingehört? Muss ich schimpfen? Ja. Oder? Ja.
Vielleicht. Also ist eigentlich beide Alben sehr, sehr positiv von Kritikern bisher besprochen.
Aber ja, das von
wie wir
von
jetzt gelernt haben von Kant, ist Geschmack also ja sehr subjektiv und da müssen wir uns abgleichen.
Ich bin gespannt.
Das werden wir tun. Aber ja, sie werden sich auf jeden Fall in der wahrgenommenen Lautstärke, egal wo man seine Anlage, welche Lautstärke man es einstellt, sehr unterscheiden.
Ah ja.
Davon können wir ausgehen.
Ja, gut, klar, okay.
Aber es liegt an den Musikrichtungen, ist klar. Ja, und dann werden wir noch ein wenig philosophieren und für alle InternethörerInnen oder Spotify-HörerInnen, wo auch immer ihr uns konsumiert, das Einbecker Urbock Dunkel verkosten. Mhm. Wir sind also wieder bei den Einbeckern, sehr schön. Klingt auch schon von vornherein lecker, oder? Dunkelbier?
Ja, ja, die können Bock. Also. Die sind ja die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel, ne? Also von daher.
Genau, und wenn ihr diese Redewendung noch nicht kennt, dann werdet ihr in der nächsten Woche erfahren, was das bedeutet.
So, nämlich. Apropos nächste Woche. Bis zur nächsten Woche, also bis das soweit ist, nicht? Liked uns, liebt uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Das würde uns sehr freuen. Kauft unseren Shop leer, wenn ihr mögt. Und ansonsten geht eine Woche schneller um, als wir alle denken. Und wenn ihr das alles hinter euch habt, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.